Ja, dir ganz, ganz herzlichen Dank, ne? Euch auch, dass ihr so schön gelacht habt. Dass ihr, wenn man lacht, dann wird man munter. Und dann ist es so, dass der Schlaf wird dann so rausgelacht. Und ich hoffe, ihr seid jetzt so richtig voll dabei und könnt gut folgen. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du das so gemacht hast, wie du das gemacht hast. Du hast mir nur dieses Video geschickt, nicht, was du mir vorher gesagt hast, das wusste ich nicht. Aber dieses, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie bringe ich das eigentlich mal, diese Vielfältigkeit der Schöpfung mal so rüber. Und ich, weil meine Predigten, die werden irgendwie immer anders. Da gehe ich da nicht so drauf ein, dass Gott alles so vielfältig gemacht hat. Aber von da bin ich dir so unwahrscheinlich dankbar dafür, ne? Und sie ist ja wirklich cool. Also gerade diese netten Fische da, dieser Blobfisch oder wie der hieß, Blobfisch oder wie? Ja, war ja cool, ne? Ja, Mondfisch und so, ne? Oder diese komische Zirpe da, die mit diesem, was war das? So eine Antenne sah das so aus, ne? Ich weiß nicht, was die da für Radiowellen empfängt von irgendwelchen UFOs oder so, ne? Keine Ahnung, ist cool. Aber Gott hat sich das so cool ausgedacht, dass manches ist so unförmig, manches ist gefährlich, manches ist witzig und farbenfroh, manches ist hässlich, also wirklich hässlich. Und wie sagte Heike gerade, hoffentlich keine Spinnen. Ja, da war noch die Alpino-Spinne. Hat sie dir gefallen? Ist ja schon witzig. Ja. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Oder mir ist dieser eine Fisch aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der hatte so eine Antenne. Habt ihr das gesehen? Das war so ein Tiefwasserfisch war das. Und an dieser Antenne hat er eine Lampe dran. Ist wirklich so. Weil da unten sieht man nämlich nichts. Und da hat der wirklich eine Lampe oben drauf auf dieser Antenne und da kann er dann sehen, wo denn jetzt seine Beute ist, was er denn jetzt als nächstes da mit einem Haps fressen kann. Wunderbar, wunderschön. Auch die schöne große Assel hat mir gut gefallen, die so tellergroß ist. Ich kenne die nur so als kleine Zentimeter, die dann so im Garten rumlaufen. Aber so groß, war doch mutiert irgendwie, ne? So, oder genverändert, ich weiß es nicht. Ja, also ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, wie die Reformatoren die Bibel oder eine Anleitung gegeben haben, wie lese ich die Bibel? Wie liest man die Bibel? Gewinnbringend. Und das war ganz, ganz einfach. Die fragen nach einem Text immer, was sagt der Text aus über Gott? Und was sagt der gleiche Text aus über mich? Was sagt der Text aus über Gott? Dieser fünfte Schöpfungstag, ich lese den gleich noch vor, aber wie du schon gesagt hast, die Lüfte werden gefüllt, oder erst das Wasser wird gefüllt, dann die Lüfte werden gefüllt. Und mit diesen Millionen verschiedenen Tieren, Gott liebt die Vielfalt. Er ist total kreativ. Er liebt die Farben und er liebt das Schwarze und das Weiße. Und bis zum letzten Winkel der Erde ist Gott da und füllt die Erde aus. Sagt es über Gott aus? Was sagt das über den Menschen aus? Darüber werde ich an einer der nächsten Predigten was sagen. Dass Gott so vielfältig ist, ja. Es hat irgendwie auch was mit uns zu tun, wenn Gott so vielfältig ist. Weil wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das hat eine Konsequenz, hat das auch. Ja, als ich den Predigttext weitergab, da habe ich ja nicht gesagt, habe ich dir nicht gesagt, was ich denn sagen möchte. Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht, weil ich wollte dich nicht, wie ich es geschrieben habe, nicht beeinflussen. Ich wollte dich einfach mal machen lassen, weil ich gedacht habe, ich habe einen ganz, ganz anderen Gedanken, mit Sicherheit einen anderen Gedanken. Und den habe ich tatsächlich auch. Also wir haben jetzt erstmal das eine gehört, Gott ist total vielfältig, er macht alles wahnsinnig interessant, schön, hässlich, cool und einfach nur fantastisch. Man kann einfach nur mit offenem Mund davor stehen und sagen, Amen. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt so, aber was ihr hinaus wollt. Aber cool gemacht, gut gemacht. Gott Ich kann einfach nur staunend davor stehen und ich kann einfach nur anbetend vor deiner Schöpfung stehen und dir die Ehre geben. Das ist das eine. Und jetzt lese ich den Bibeltext nochmal vor, damit euch der so, ja, so geläufig ist. Es sind nur ein paar Verse, nur vier Verse, also wieder nur kurz. Danach bete ich und dann sage ich euch, was ich mir dazu gedacht habe. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank für dein Wort, und wir bitten dich, dass wir etwas lernen können von dir, dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du meine Gedanken, die ich vorbereitet habe, dass du sie segnest und dass sie auf einen guten Boden fallen und wirklich auch Glauben wecken und stärken. Amen. Wie heißt das im Glaubens? Wie fängt das Glaubensbekenntnis an? Ihr kennt das alle, dieses bekannte apostolische Glaubensbekenntnis, was in normalerweise jedem katholischen und evangelischen Gottesdienst gesprochen wird. Wie fängt das an? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der erste Satz. Mit Gott fängt alles an. Mit der Schöpfung fängt alles an. Unser Glaube hängt an der Schöpfung. Wenn ich da schon wegstreiche, dann streiche ich wahrscheinlich an dem zweiten Artikel auch schon weg und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, ne? Da kann ich da auch schnell wegstreichen. Es hängt ganz, ganz viel an dem. Es drängt im 1. Mose 1, also in einem Schöpfungsbericht, wo wir uns befinden, von einem Tag auf den anderen Tag immer weiter zum Ende hin. Wie viele Tage hat Gott die Erde geschaffen? 6 Tage. Am 7. hat er noch geruht. Und es drängt zum Ende hin, es drängt zum Ziel hin. Er ist sozusagen schon einmal um das Stadion rumgelaufen und jetzt ist er auf der Zielgeraden schon fast. Die letzte Kurve hat er genommen und er geht jetzt fast auf die Zielgerade zu, um am Ende dann bei der Krone der Schöpfung, so wie man es so sagt, den Menschen stehen zu bleiben. Alles ist systematisch für dieses Ende vorbereitet worden. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5 und dann Tag 6, bis dann letztendlich der Mensch geschaffen worden ist. Es ist ein Aufeinanderaufbauen, es ist ein für den Menschen Dasein, also für den Menschen Vorbereiten. Wie durch einen Trichter konzentriert sich alles, habe ich so aufgeschrieben, auf das Ende der Schöpfung. Erst wird der Lebensraum geschaffen und dann wird er gefüllt. Gott richtet die Erde so ein, dass sie bewohnbar ist. Bei der Vorbereitung, ich habe den Text gelesen und ich habe gedacht, komisch. Merkwürdig. Ich habe mir eine Frage gestellt. Fragen stellen ist immer gut. Ich mache jetzt mal Werbung. Ich habe auch schon Werbung gemacht für diese Mittwoche. Ich habe demnächst auch nochmal so 2 Abende im nächsten Monat, wo es dann darum geht, wie kann man einen Bibeltext verstehen? So ein bisschen Handwerkszeug dafür. Und ein Handwerkszeug ist zum Beispiel Fragen stellen an den Text. Warum? Warum ist das so, wie es ist? Warum? Was könnte so der Grund sein?
Es ist komisch. Warum hat Gott nicht an dem fünften Tag alle Tiere geschaffen? Ist euch das mal aufgefallen? Habt euch die Frage mal gestellt? Er schafft ja nur die, die im Wasser rumschwimmen, wimmeln, heißt es da, und die in der Luft rumschwirren. Warum macht er nicht auch noch den Elefanten und die Maus und die Schnecke? Warum macht er nur die zwei? Es ist eine komische Sache. Da bin ich dran stehen geblieben. Dieser Tag ist wirklich mehr als merkwürdig. Ich stelle eine These auf. Und die werde ich dann versuchen, auszuführen. Kann richtig sein, kann falsch sein. Auf jeden Fall macht sie Sinn. Meer und Luft sind Lebensräume, die nicht für den Menschen da sind. Mensch lebt nicht im Wasser. Einige, die gerne schwimmen hier, ne? Und auch im Schwimmbadverein sind und manchmal jeden Tag da oben sind, dann wenn das wieder aufhat, hoffentlich hat es bald wieder auf. Das ist schön und wir hüpfen da gerne rein und schwimmen da gerne und schwimmen und schwimmen vielleicht mal so eine halbe Stunde, 1000 Meter oder so, oder vielleicht noch eine Stunde. Aber irgendwann, also so geht es mir, ne? Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr trainierter und schafft das anderthalb oder zwei Stunden oder so, aber das Wasser ist nicht unser Metier. Wir haben keine Schwimmflossen, keine Häute hier dazwischen, dass es ein bisschen schneller geht. Das ist nicht unseres. Das Meer ist dem Menschen eigentlich feindlich. Oder die Luft. Gut, wir fliegen. Ja, wir fliegen in Urlaub. Aber da benutzen wir natürlich ein Flugzeug dazu. Also das ist gut. Das ist schön und es ist eine tolle Erfindung. Eine segensreiche Erfindung. Das ist letztendlich nichts, was Tolles. Gott hat den Menschen einen Geist geschenkt und Sinn für Erfindungen und Dinge nachzugehen. Das ist eine göttliche Gabe, ja. Aber so, wenn wir so alleine sind, so ganz alleine an einer Bergklippe stehen oder oben am Berggrat, rechts geht's runter, links geht's runter. Wunderbar. Wer stürzt sich runter und will fliegen? Keiner. Nur ein Lebensmüder, einer, der zu viel Superman oder Batman geguckt hat oder so, ne? Nein, das geht nicht. Die Luft ist für uns genauso feindlich, das geht nicht. Wir können nicht fliegen. Wasser und Luft sind für uns keine Lebensräume. Die Lebensräume sind uns feindlich. Die Erde ist den Menschen gegenüber nicht grundsätzlich freundlich gesinnt. Nicht alles, das Wasser, ist nicht freundlich gesinnt. Nicht ohne Grund heißt es dann später, und das ist wieder so eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, und jetzt bei meiner Vorbereitung, da dachte ich, wahrscheinlich hat das damit zu tun. Setzt Gott den Menschen ja in einen Garten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nicht ins Paradies, also was anderes. In den Garten Eden. Warum in den Garten? Ist denn nicht die ganze Welt der Garten Eden? Nein. Das ist genau definiert, das lesen wir später mal. Warum? Was ist überhaupt ein Garten? Ein Garten ist ein umzäunter Bereich innerhalb von was anderem. In einem weiten Lebensraum. Ne? Wer von euch einen Garten hat und Gemüse anbaut, ist es ganz gut, wenn man da so einen Zaun drum macht. Also gerade hier so bei uns in dieser Gegend. Also ich habe schon Wildschweine bei uns gehabt und Rehe sind regelmäßig bei uns drin. Ne? Du wirst es auch bald kennenlernen. Ne? Vor 2 Jahren haben die mir alle meine Krokusse weggefressen, die Rehe. Komplett alle weg. Ich hatte 500 Stück gepflanzt oder was. Waren alle weg. Ich habe so mal einen Tag vorher, habe mich noch dran erfreut und am nächsten Tag waren sie alle weggefressen. Deswegen macht man einen Garten, einen Zaun drumherum. Der Garten Eden. Die Welt ist nicht grundsätzlich dem Menschen freundlich gegenüber. Das ist nicht schlimm, denn es ist Gottes Schöpfung. Aber das zu erkennen, ist schon mal wichtig. Es ist eine Abgrenzung da. Wir lieben die wilde Romantik. Ne? Wir lieben das, das, das romantisch, der Wasserfall da runterkommt, aber stellen wir uns doch mal in den Wasserfall rein, das macht keiner. Wir lieben es, wenn es so wild romantisch die, ein Urwald da ist, überall fallen die Bäume um und so die dicken Dinger und wunderschön und wir erfreuen uns daran. Aber wenn wir mal alleine da reingestellt werden, ohne Kompass, ohne alles, ohne Handy natürlich auch, ne, das ist selbstverständlich, oder irgendwo ist ein Störsender, da kannst du auch dein Handy mitnehmen, aber so ganz alleine ohne alles, da merken wir, dass die Welt uns ganz oft feindlich gegenübersteht. Das ist so. Das ist nicht schlimm. Es ist einfach so. Und das ist eigentlich das, um was es hier an dem fünften Tag geht. Diese feindlichen Lebenswelten in der Schöpfung. Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, Kapitel 16, in der Welt habt ihr Angst. Ja, wahrhaftig. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich Angst, alleine in dieser Welt zu sein. Irgendwo alleine in der Wüste zu sein oder irgendwo alleine in einem Wald verlassen zu sein. Oder bei Nacht, wenn ihr die Wölfe heulen und was weiß ich was. In der Welt habt ihr Angst, ja? Ist das ganz natürlich. Welt ist eben kein Spielzeug. Kann man bei der Vorbereitung auf diesen Gedanken, ja, früher hat man ja, kennt Moby Dick, ne? Diesen Roman, vielleicht kennt ihr das auch als Film, ne? Der Walfänger, bevor sie losziehen, was machen sie? Einen Gottesdienst. Noch nicht alle, manche haben auch ein bisschen spöttisch, aber eigentlich immer wieder, und das ist ein historischer Roman eigentlich auch, also, ist ein sehr altes Ding. Früher hat man immer, wenn die auf weite See gestochen sind, hat man einen Gottesdienst abgehalten. Und in den Kirchen waren da an der Küste immer Segelschiffe aufgehangen, so Modellschiffe. Warum? Als Erinnerung. Als Erinnerung daran, dass die Lieben, meistens waren es ja die Männer, die dann unterwegs gewesen sind und das Gebet sie begleitet hat. Warum? Es ist feindlich. Die Welt ist eben kein Spielzeug. Aber so feindlich es auch scheinen mag, und jetzt kommt die Botschaft, die jetzt in diesem fünften Tag steckt, Gott ist der Schöpfer. Er hat es gemacht, er hat die Tiefe gemacht und er hat die Höhe gemacht. Und wenn er die Höhe gemacht hat, wenn er alles gemacht hat, dann ist er auch über allem. Und wenn wir an ihm dranhängen, dann brauchen wir eben doch keine Angst zu haben. In der Welt habt ihr Angst? Ja, der Vers geht weiter. Ich lese den auch gleich noch weiter. Gott ist größer. Der Mensch ist eigentlich nicht, wenn er sich an Gott hält, diesen Gewalten hilflos ausgeliefert. Keine Macht. Keine Macht, auch keine Tiefe und keine hohe Macht ist größer als Gott. Nichts. Manchmal denkt man das so, ne? Es gibt ja doch noch was größer ist, und man vertraut Gott da nichts. Und es gibt keinen Ort auf der Welt, auch die tiefsten Tiefen der Meere, hat Gott gemacht. Ich habe ja vorhin diesen Fisch erwähnt. Vielleicht habt ihr den wirklich noch in Erinnerung. Die tiefsten Tiefen, wo nie ein Mensch normalerweise hin, wenn ein Mensch dahin käme, Gott ist auch da. Und es gibt ja so einen wunderschönen Psalm, Psalm 139. Manche kennen den teilweise auch auswendig. Da macht David, macht sich Gedanken über Gott. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine rechte Hand mich fassen. Und spräche ich nur Finsternis möge mich verbergen und die Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Warum? Weil Gott da ist. Gott ist überall. Er ist der Herr. In der Welt habt ihr Angst? Erinnert euch doch an die Frage, was lernen wir von Gott? Was lernen wir von Gott, wenn die Aussage, das ist schon eine These, die ich habe, die Aussage ist, dass er größer ist, dann heißt es so viel, wir brauchen keine Angst in unserem Leben zu haben. Du brauchst keine Angst in diesem Leben zu haben, egal was kommt, das große Gefahren sind. Natürlich, es gibt manche Gefahren, du brauchst aber keine Angst haben. Das heißt nicht, dass man so wie so ein Held, wie so ein heroischer Held da durchs Leben gehen muss. Nein, das ist Quatsch, das sind Dummköpfe, sind das. Nein, man geht natürlich mit klarem Verstand durch das Leben durch. Und man weiß ganz genau, es kann einem manches passieren und es kann einem manches entgegentreten. Aber es gibt einen, der größer ist. Ich liebe diese Geschichte aus dem Buch Daniel. Und da ist es einmal, da sind drei Freunde und die kriegen gesagt, sie sollen sich niederbeugen und eine Statue anbeten. Und die sagen, nein, das machen wir nicht. Alle machen das aber. Das ganze Volk, alle, die hier leben, machen das, müssen das machen. Sobald die Musik aufhört, müssen sie alle niederfallen und anbeten diese Statue, diese Goldstatue von Nebukadnezar. Die sagen, nein, machen wir nicht. Okay. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr in den Ofen geworfen und ihr verbrennt. Und da kommt dieser Satz, also dieser, ich lese ihn euch vor, was sie dann sagen. Schadrach, so heißen die, Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott denn, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Egal wie. Gott kann uns erretten und wenn er uns nicht errettet, okay, das ist die Gefahr. Das Leben steht in Gefahr. Wir leben in einer Welt, die uns nicht unbedingt freundlich gegenübersteht. Aber auch wenn wir Schaden erleiden, wenn wir krank werden oder wenn wir sterben, wir wissen, wir bleiben bei Gott. Das ist viel mehr. Weil wir bei ihm eine Hoffnung haben, weil wir einmal zu ihm gehen werden. Das ist diese Einstellung aus dem fünften Schöpfungstag heraus, dass wir lernen sollen. Der Welt habt ihr Angst, ja? Aber lernt es doch, dass Gott größer ist. Dass Gott euch bewahren kann, manchmal bewahrt er nicht. Aber er kann euch bewahren, er ist größer. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Johannesbrief, Evangelium, Kapitel 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, Jesus wurde angefeindet, verfolgt und am Ende sogar hingerichtet. Er hat die Welt überwunden? Ist hingerichtet worden. Die Welt ist nicht gut. Seit 1. Mose 3, wo dann die Schlange die Menschheit verführt und die Sünde kommt und Kapitel 4, wo der erste Mord geschieht und so weiter. Ganz am Anfang geht es ja schon richtig brutal los. Welt ist nicht gut. Gott, Jesus hat die Welt überwunden. Er ist höher, er ist größer. Im Altertum galten Meer, die Tiefe, der Luft als Wohnort der Dämonen, der Geister. Das findet man auch in der Bibel immer wieder. Im fünften Schöpfungstag wissen wir, dass Gott über allem steht. Und mit Johannes 16, Vers 33, dass Jesus alle Schrecken und Ängste derselben überwunden hat. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir brauchen keine Angst vor der Welt zu haben. Wir brauchen keine Angst vor Dämonen zu haben, vor Geistern zu haben. Wir brauchen keine Angst vor Regierenden zu haben, vor anderen Menschen zu haben und so weiter. Das heißt nicht, dass es alles toll läuft, so wie bei den, die wurden ja auch nachher in den Feuerofen geworfen, die drei Freunde. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das heißt nicht, dass immer alles toll läuft. Aber wir brauchen keine Angst haben. Das ist die Einstellung, das ist das, was wir lernen können. Wir können gerade durch das Leben gehen. So hat Gott den Menschen gewollt, als er ihn geschaffen hat. Hier ist die Welt. Sie gehört euch. Geht da einfach sorgsam, bedacht mit um. Der Wohnort des Menschen sollte frei von Angst sein. Er darf nur frei davon sein. Wahre Freiheit ist nur da, wo wir frei von Angst leben. Die Welt, die Schöpfung steht unter dem Segen Gottes. Das ist noch ein Gedanke, ein kurzer Gedanke und dann höre ich auf. Da heißt es dann, Gott sprach und er segnete und er sprach. Die Welt steht unter dem Segen Gottes. Er segnete und sprach. Ein alter Spruch heißt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und genau das ist es. An Gottes Segen ist nicht nur manches gelegen und auch nicht etliches gelegen. Nein, es ist alles gelegen. Wenn Gott seinen Segen zurückzieht, wir müssen nochmal aufpassen, Gott sprach und segnete, seid fruchtbar und mehret euch. Es ist Leben. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Wenn er seinen Segen wegnimmt, fällt alles Leben dem Tod anheim. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Wir leben aus dem Segen Gottes heraus. Dass wir heute hier, dass ich hier sitze und ich hier stehe, das ist Segen Gottes. Dass wir atmen können, ist Segen Gottes. Ja. Ich schließe mit dem bekannten Gleichniswort von Jesus, als es um Sorgen machen geht. Da sagt er, seht doch die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht und ernten nicht. Und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch.